DSB bekommen, die wir nach meinem Dafürhalten noch beantworten müssen.
Vielen Dank, Frau Knurr. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Tagesordnungspunkt 11 der 27. Fachausschusssitzung. Die Disclosure Initiative, wie gesagt, in zwei Blöcke unterteilt. Zum einen die Sitzungsunterlagen, die bei der ASAF-Sitzung im Juni besprochen werden. Zum anderen, Frau Knorr hatte es bereits erwähnt, eine Anfrage vom IRSB, die auch vor dem Hintergrund der Disclosure Initiative zu betrachten ist, nämlich eine Anfrage hinsichtlich verschiedener Informationen, wie Wesentlichkeit in den einzelnen Jurisdiktionen gelebt oder beziehungsweise ausgeübt wird. Ich würde zuerst anfangen mit der eigentlichen anstehenden ASAF-Sitzung, was man auch hier in der entsprechenden ASAF-Sitzung von Seiten des Fachausschusses betrachtet als notwendig vorzutragen. Meines Erachtens wird die ASAF-Sitzung in vier Teile untergliedert werden. Zum einen gibt es ein Update vom IRSB-Staff hinsichtlich der aktuellen Aktivitäten, die Teil der Disclosure Initiative darstellen. Sie haben auch in der Sitzungsunterlage die entsprechende Dokumentation der im Wesentlichen vier verschiedenen Projekte, die zurzeit laufen. Ein anderer Punkt ist eine Informationskommunikation von Seiten der Brasilianer, die sozusagen auch hier gewisse Aktivitäten vorgenommen haben, um den Erstellern mehr oder weniger generelle Guidance zu geben hinsichtlich der Anwendung von Disclosure-Vorschriften nach IFRS. Ein dritter Punkt wird letztendlich als Diskussionsthema sein, die Stellungnahme von EFRAG an ESMA bezüglich des APM-Papiers. Und ein vierter Punkt, der meines Erachtens auch interessant sein könnte, ist letztendlich, dass hier auch vom FESPI-Vertreter vorgetragen wird, wie zurzeit die Aktivitäten rund um Financial Statements Presentation Projekt beim FESPI, was da zurzeit der aktuelle Diskussionsstand ist. Es liegen diesbezüglich noch keine Unterlagen vor. In dem Sinne wird höchstwahrscheinlich dann letztendlich Ross Golden einen kurzen Überblick geben, wo man zurzeit steht, was zurzeit die primären Möglichkeiten sind, die man so von Seiten des FESPI sieht. Aber ist natürlich nicht weniger wichtig zu wissen, dass letztendlich hier der FESPI meines Erachtens schon sehr intensiv diskutiert, wie er sozusagen mit Presentation in der Zukunft umgehen soll. Vor diesem Hintergrund würde ich vielleicht nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, was zurzeit die Aktivitäten beim IRSB sind hinsichtlich der Disclosure Initiative. Und ich würde eigentlich gerne einen Punkt hervorheben, den man vielleicht nochmal hier beim Fachausschuss diskutieren könnte, ob man da etwas schon kommunizieren sollte. Nämlich insbesondere den Sachverhalt, dass hier der IRSB für das vierte Quartal 2014 einen weiteren Exposure Draft ankündigt oder beabsichtigt zu veröffentlichen hinsichtlich einer Überleitungsrechnung für Finanzierungsverbindlichkeiten. Vor dem Hintergrund wäre grundsätzlich meine Frage, ob beim Fachausschuss das schon mal irgendwo jetzt irgendwo diskutiert wurde, dass der IRSB hier das NetDebt-Problem ja eigentlich angehen wollte, aber mit den Vorschlägen, so wie wir sie mir zurzeit bekannt sind, eigentlich ja nicht grundsätzlich das NetDebt-Problem angeht, sondern eigentlich gewisse Verbindlichkeiten, die Finanzierungsaktivitäten darstellen, dass es dafür eine Überleitungsrechnung geben soll. Und mit einem Drafting oder mit einem Balloting soll im dritten Quartal angefangen werden. Aber ich denke schon, dass es durchaus mehr Diskussionspotenzial gibt als im Vergleich zu den gegenwärtig veröffentlichten Exposure Draft zu IS-1 mit den Narrow Focus Amendments, wird hier ja in der Tat eine zusätzliche Disclosure vorgeschlagen für die Überleitung von Finanzierungsverbindlichkeiten. Ich weiß nicht, ob das schon mal hier im Rahmen des Fachausschusses in der Praxis schon mal diskutiert wurde oder ob das überhaupt so bewusst ist, dass der IRSB hier einen Exposure Draft für das vierte Quartal anstrebt.
Es sollte bewusst sein oder es ist auch schon diskutiert worden.
Also ich meine, wir sind daran schon mal vorbeigekommen. Ich kann jetzt nur aus einen Teil der Praxis sprechen, bestimmt nicht für alle, aber dort wird das in Teilen auch als sinnvoll angesehen und viele machen im Prinzip auch jetzt schon so eine Art von Überleitungsrechnung und es, insofern gibt es da jetzt keinen großen, meines Erachtens zu erwartenden Widerstand.
Ja, ich glaube, das sehe ich auch so. Natürlich, wenn die Detailregelungen kommen, dass man dann vielleicht doch nochmal ein bisschen anfängt zu zucken, kann man nicht komplett ausschließen. Das lehrt zumindest die Vergangenheit.
Ein Diskussionspunkt, der natürlich dann sich in Frage oder der dann natürlich aufgeworfen wird, ist letztendlich, was sozusagen die Finanzierungsverbindlichkeiten darstellen, weil so wie es meines Erachtens zurzeit der IRSB-Staff vorschlägt, wird man als Anker dahingehend, was sozusagen für die Überleitungsrechnung notwendig wäre, sich auf das Cashflow-Statement beziehen und alle die Verbindlichkeiten als Finanzierungsverbindlichkeiten herannehmen, die sozusagen auch die Cashflows in den Financing Activities resultieren. Was natürlich dann in der Tat zum Beispiel die klassischen Pensionsverpflichtungen eben meines Erachtens nicht eben als Bestandteil der Überleitungsrechnung darstellen würde.
Potenziell. Es gibt ja Leute, die meinen, das sollte da ausgewiesen werden. Es wäre eine Diversity in Practice. Abgesehen davon, dass es die Frage aufwirft, die wir ja gerade vorher hatten, als wir uns über Leasing unterhalten haben, ob das, was bei Gelegenheit als Leasing passiviert wird, soweit es sich, ich weiß, dass das jetzt schwierig ist, das Etikett zu benutzen, aber um die Operating Leases Verbindlichkeiten handelt, wie gesagt, ist schwierig, das Wort Operating da zu nehmen, aber zumindest die, die nicht von vornherein schon als letzten Endes Purchase angesehen werden, ob das dann eben ein Passiv-Schuldposten im Sinne dieser Vorstellung ist oder halt doch eher eine Art Park-Abgrenzungsposten. Wobei ich ja schon erzählt habe, dass mein britischer Kollege meint, das kann kein Debt sein, denn dann würde das ja in die Kennzahlen reingehen. Aber das mag ja sein, aber ist ja wohl mit dem Argument von hintenrum aufgezäumt.
Aber das ist in der Tat ein Punkt, den ich persönlich dann wahrscheinlich sehr diskussionswürdig erachte für den Fachausschuss, wenn eben dieser Exposure-Draft vorliegt, ob letztendlich das Ganze nicht dann auch dazu wieder die Diskussion generell eröffnet, ob man auch für die Bilanz zum Beispiel eine stärkere Untergliederung zwischen dem, was sozusagen Finanzierungsaktivität und was Operating Assets darstellt, ob man letztendlich nicht dann wieder die Diskussion eröffnet für die Bilanz. Zurzeit, wie gesagt, wird es vorgeschlagen, das allein am Cashflow-Statement auszurichten, die Überleitungsrechnung. Aber es ist dann eben die Frage, ob das dann so dienlich ist.
Aber nach den Financial Statement Presentation Diskussionen zur Kohärenz wären ja eigentlich sehr wenig Dinge Finanzierungsverbindlichkeiten, weil ja der Operating-Begriff so klar gefasst wurde, dass eigentlich das Core-Business oder wie auch immer man das nennen sollte, nahezu alles Operating sei und damit würde der Anteil der Finanzierungsverbindlichkeiten eher kleiner als größer, was irgendwo den Sinn und Zweck der Übung, glaube ich, etwas unterläuft.
Ja gut, also ja, es war jetzt nur von meiner Seite aus angedacht, das Thema nochmal kurz anzudiskutieren, weil ich denke auch, dass gerade vor dem Hintergrund, wer sozusagen diese Disclosure einfordert, man durchaus vielleicht die Vermutung anstellen könnte, dass das, was man eigentlich unter dem Net Debt oder Debt Disclosure oder Reconciliation gefordert hat von User-Seite, dass man hier eigentlich nicht den kompletten das komplette Paket bekommt, sondern nur einen gewissen Teil von Verbindlichkeiten überleitet. Und ob das dann letztendlich den Usern auch wieder zweckmäßig ist, muss man abwarten. Ansonsten wäre jetzt meine Frage an den Fachausschuss, ob es noch andere Anmerkungen ihrerseits gibt zu den vorliegenden Dokumenten, was halt für die ASAF-Sitzung diskutiert oder andiskutiert werden sollte. Ich habe mir das Papier auch von den Brasilianern durchgelesen, bin aber nicht so ganz schlüssig, ob da wirklich wesentlich Neues vorgeschlagen wird von brasilianischer Seite, beziehungsweise ob es eher mehr nochmal so eine Betonung dessen ist, was eigentlich in IRS schon drin steht. Also dass letztendlich nur relevante Informationen berichtet werden sollen, dass die Informationen auch verständlich kommuniziert werden sollen. Also alles meines Erachtens schon Prinzipien, die im IRS 1 verankert sind. Deshalb war mir nicht ganz ersichtlich, was sozusagen der Zusatznutzen dieser Initiative von brasilianischer Seite darstellen sollte. Ich weiß nicht, ob Sie das ähnlich sehen. Und zum anderen, ich glaube, bei dem Papier von EFRAG hat man ja gestern schon in der Sitzung diskutiert, wo es zwischen der Pfarrhaus-Sichtweise und EFRAG-Sichtweise doch erhebliche Unterschiede geben könnte oder gibt. Und deshalb denke ich mal, dass man hier schon die Informationen diskutiert hat.
Aber die erheblichen Unterschiede gibt es zwischen der potenziellen Betextung zum IS-1, aber nicht unbedingt so stark bei ESMA. Und warum hier das ESMA-Papier von EFRAG aufgelistet wird, nach meinem Dafürhalten, hat jeder, der irgendwo eine Initiative hat, die Idee gehabt, es soll nicht so aussehen, als wenn wir nichts täten, weshalb wir ja auch dazu kommen, ob wir so dastehen wollen, als wenn wir nichts täten, womit ich absolut leben kann, aber wir müssen die Anfrage ja beantworten. Dass die EFRAG-Stellungnahme zu ESMA unter diesem Gesichtspunkt hier zu diskutieren, halte ich für etwas haarig. Oder nicht unbedingt zielführend.
Es wird noch eine Frage vom ISB-Staff an die ASAF-Mitglieder gestellt, konkret, nämlich die Frage, welche anderen Aktivitäten man sozusagen in den einzelnen Jurisdiktionen zurzeit unternimmt, die auch vor dem Hintergrund der Disclosure Initiative für den ISB-Staff relevant wären. Ich hatte mit der Frau Knorr bereits schon mal ganz kurz andiskutiert, inwiefern man sozusagen hier die HGB-Initiativen erörtern sollte und gewisse Vorschläge hier, wie man sozusagen auch mit Anhangsangaben nach HGB vielleicht in Zukunft gedenkt zu reformieren. Aber meines Erachtens ist das noch nicht ganz spruchreif, um das letztendlich beim ASA vortragen zu können. Deshalb meine Frage an den Fachausschuss: Gibt es Ihrerseits Sicht oder Dinge, die Sie sagen, das könnte man durchaus hier anführen vor dem Hintergrund des Disclosure Initiative, die es zurzeit in Deutschland gibt?
Ich habe in der Diskussion angemerkt, die HGB-Fachausschuss Anmerkungen an Herrn Blöing zur Umsetzung der Bilanzrichtlinie. Die Bilanzrichtlinie ist etwas, was zumindest mal über Deutschland hinaus besteht und dass da Anhangangaben wegen der maximalen Harmonisierung rein- und rausfliegen, ist von technischem Interesse, ob wir das einreichen oder wer auch immer das einreicht. Wenn man schon irgendwie noch da anlegen will, wo tut sich überall was, kann man da irgendwas zu reintun. Aber die Anmerkung des HGB-Fachausschusses, ich will die um Gottes Willen nicht runterspielen, darum geht es nicht, aber die sind der zunächst mal, wir hatten das ja aufgeteilt in Pflicht und Gür, im Pflichtteil, relativ mechanisch rauf und runter. Aus der neuen Richtlinie ergeben sich so viel weniger und so viel mehr Angaben. Für die zusätzlichen Angaben, die der eine oder andere als interessant angesehen hat, würde ich sagen, die verschwinden potenziell alle wieder irgendwo in der Versenkung. Und mal alles irgendwo auflisten zu lassen, was potenziell aber relativ bald wieder in der Versenkung verschwindet, wenn wir denn im Juli oder so den Referentenentwurf haben, dann wären wir mal ein Stück weiter, denn Herr Blöing erhält Anregungen dazu, was er alles im HGB machen soll, von allen möglichen Leuten. Da sind wir vielleicht ein kleines bisschen more equal than others, aber wir werden im Zweifel sehen, dass er ja seine 1:1 Umsetzung sehr hoch hängt und insofern im Zweifel sehr, sehr wenig tut.
Eine Frage.
Ich hatte immer noch die Idee, da vielleicht auch nochmal etwas systematischer drauf zu gucken, mit allen vorsichtigen Vorbehalten, das ist klar, aber wegen Materiality und Ähnlichem ist es ja sehr weit gefasst und müsste man eigentlich auch Dinge aufnehmen, die das IDW macht. Wenn auch sogar eben eher auf Prüferebene, als Prüfungsebene als auf Rechnungslegungsebene. Aber nach meinem Kenntnisstand tut sich da zurzeit nichts.
Eine Frage, die mir aber noch aufkam in diesem Zusammenhang: Der HGB und auch IFRS-Fachausschuss haben ja damals in der Diskussion zu DRS20 ja letztendlich auch ein neues Konzept eingeführt, das Konzept der Informationsabstufung. Und da wäre jetzt auch meine Frage: Ist das etwas, was man vor dem Hintergrund auch der Notes für die IFRS auch mal erwähnen sollte, dass es halt hier ein solches Konzept zumindest für den Lagerbericht nach HGB gibt, weil das meines Erachtens dieses Konzept an sich so in den IFRS Regeln nicht verankert ist. Weil es gibt eigentlich eher das Wesentlichkeitsprinzip oder ein Wesentlichkeitsgrundsatz, der meines Erachtens so eine Art binäre Entscheidung ist. Wenn Information wesentlich ist, dann muss ich sie veröffentlichen. Wenn sie nicht wesentlich ist, dann muss ich sie nicht veröffentlichen. Der Grundsatz der Informationsabstufung ist meines Erachtens schon etwas anderes. Und da wäre jetzt meine Frage, ist das etwas, was man hier auch an den ISB herantragen sollte, als ein Konzept, was man sich grundsätzlich auch mal näher betrachten sollte? Oder ist das etwas, wo man sagt, also wir sehen das eher für den Management Report vorbehalten und für die eigentlichen Financial Statements sehen wir das als nicht einführungswürdig?
Also wenn ich die Diskussion in der letzten Board-Sitzung richtig verstanden hatte, da war das doch durchaus so, dass einige Boardmitglieder das befürwortet haben, dass man das macht. Damit ich es aber machen kann, muss ich eine Objective haben unter den einzelnen Standards. Das heißt, das Problem, welche Angaben lasse ich unter Umständen weg, welche sind, also gar nicht mal zu sprechen nur von Wesentlichkeit, sondern auch, welche sind jetzt für mein Unternehmen tatsächlich sinnvoll, wo muss ich mich breiter auslassen, weniger breit auslassen, kann ich eigentlich nur beurteilen, wenn ich weiß, was denn die Zielsetzung ist, die im Grunde genommen hinter den Angabepflichten eines jeweiligen Standards steht. Und das schien mir eigentlich recht vernünftig. Der unmittelbare Ausfluss dessen war ja dann auch, dass man diesen Satz an entity shall disclose as a minimum the following, dass dieses as the minimum rausfliegt, dann weil man sagt, das fordert eigentlich so diesen Checklistenansatz und sagt eigentlich gerade nicht, was ist denn die Zielsetzung, die dahinter steht, sodass ich dann eben auch als Preparer im Grunde genommen sachgerecht entscheiden kann, ja, mache ich das jetzt alles oder mache ich eben unter Umständen weniger. Also ich glaube, wenn man das machen würde, dann kriegt man das Thema Skaliertheit automatisch adressiert.
Ist das ein einvernehmlich getragenes Konzept, den DRS20 in London als deutsche Initiative zu unterbreiten?
Für was jetzt? Also den ganzen DRS20 oder?
An der Stelle, wir haben ja neben der Skalierung auch Wesentlichkeit drin und es gibt für mich mehr oder minder zwei Anlässe, die nicht so ganz deckungsgleich sind, warum das im DRS20 so ist. Der erste ist der, der eben weniger in London interessieren dürfte. Dadurch, dass wir im 315 halt sowohl HGBler als auch IFASler, sowohl kapitalmarktorientierte als auch nicht kapitalmarktorientierte und damit eine sehr große Bandbreite von Kapitalgesellschaften haben, war ja unsere Ausrichtung von vornherein immer dahingehend klemmend, dass uns ja vorgeworfen worden ist, dass wir uns zu sehr an den, sag ich mal verkürzt, DAX 30 orientieren und damit dem Rest der HGB-Welt überhaupt nicht gerecht werden. Das ist, wie gesagt, etwas, was einen Hintergrund hat, wo der ein oder andere gedanklich wahrscheinlich so ohne weiteres nicht dran vorbeikommt. Dass damit aber gleichzeitig auch jenseits der Kapitalmarktorientierung tatsächlich eine Skalierung drin ist, käme dem ISB potenziell ja auch entgegen, weil ja auch immer noch im Raum steht, dass nicht zuletzt das DAI und unsere französischen Kollegen und unsere britischen Kollegen auch immer wieder sagen, es müsste irgendwo eine Skalierung mal reinkommen und sogar bei den nur kapitalmarktorientierten, weil es irgendwie sehr viele Small Issuers gäbe, die man nicht mit der gesamten Bandbreite überwerfen könnte. Und wir haben, wenn auch nur für den Management Commentary, das hier mal gemacht.
Also ich denke, zu der Frage, soll man einen expliziten Hinweis auf Materiality bringen, weiß ich nicht. Also da glaube ich nur etwas für einen Lagebericht zu machen oder das Lagebericht-Thema rauszustellen, wirft wahrscheinlich genau das gleiche Problem auf, wie das anklingen lassen in einem speziellen Standard. Da wird halt immer gesagt, nee, das gehört eigentlich irgendwo an eine ganz allgemeine Stelle.
Und wir hätten wieder das Thema, dass wir uns selbst nicht widersprechen, wo wir irgendwie gesagt haben, dass wir meinen, es sei überall so gut verständlich, dass keiner was dran zu tun braucht.
Die Skalierung, die ist ja durchaus in einigen Standards bereits verankert. Das Paradebeispiel für mich ist immer IFRS 7. Die Frage ist, wird es in der Form irgendwo gelebt und
perceived, oder
nicht? Ja, genau, also wird es als solche auch angesehen, denn das ist natürlich das Problem, weswegen, glaube ich, auch einige ISB-Mitglieder halt diese Objective eingefordert haben. Solange ich im Grunde genommen zwar sage, ihr müsst nicht alles machen und der eine kann mehr, der andere kann weniger machen, ich aber nicht im Grunde genommen weiß, wann ich denn einer von denen bin, der weniger machen darf, und wie ich das checken kann, werde ich praktisch immer
mich dem Vorwurf ausgesetzt sehen, für meinen Prüfer, für meinen Regulator, für meine Adressaten eigentlich immer alles zu machen. Und damit unterlaufe ich natürlich eigentlich den Sinn dieses Skalierungsprinzips. Also ich glaube, eine Verankerung allein dieser Skalierung reicht dann offensichtlich nicht. Denn das ist das Problem, was bei IFRS 7 offensichtlich besteht, dass es halt irgendwo in der Form nicht funktioniert. Die Idee ist da, aber offensichtlich ist es nicht hinreichend klar, wann ich davon profitieren kann. Und wenn man das mit dieser Objective heilen würde und klarer fassen würde und dann meinen Teil mit einem expliziten Statement macht, sagt, dass das dazu führt, dass nicht jeder den gleichen Umfang der Angaben hat und die gleiche Detailtiefe, dann ist das ja okay.
Also vielleicht zwei Dinge dazu. Dass natürlich die Objectives generell als ein Punkt gesehen werden, die man sozusagen als verbesserungswürdig in den IFRS ansieht. Ich glaube, da ist Common Sense, dass man da sagt, auch wenn wir sozusagen auch bessere Objectives haben, ist eigentlich die Übung hinsichtlich der Beurteilung von Wesentlichkeit einfacher zu treffen, als wenn man eben Standards hat, wo generell gar keine Objective vorhanden sind oder die Objectives so breit gefasst sind, dass man eigentlich auch weniger das Ganze Judgment-Entscheidung oder in eine Entscheidung überführen kann. Was mir aber wichtig wäre, ist eigentlich die Tatsache in der Tat, weil ich denke, dieser Grundsatz der Informationsabstufung, den man da im Lagerbericht nach DRS 20 hier schon eingeführt hat, dieses Konzept der Skalierbarkeit, ist meines Erachtens so zurzeit auch nicht verankert in den IFRS, weil meines Erachtens ist die Wesentlichkeit eigentlich eher eine binäre Entscheidung. Also entweder die Information ist wesentlich oder sie ist nicht wesentlich. Dass ich aber letztendlich auch so eine Art Skalierbarkeit habe. Also wenn ich jetzt sage, die Information ist wesentlich, aber eben noch wesentlicher als andere Informationen, dass ich dazu mehr Informationen gebe, das ist ja meines Erachtens, wo sehr viele sagen, also so lesen die das zurzeit eben nicht aus den IFRS, diesen Skalierungsgrundsatz heraus. Und da wäre eben meine Frage, ob man hier oder ob letztendlich Frau Knorr in der Sitzung auch darauf mal verweisen sollte, dass es eben gewisse Grundsätze hier auch im Lagerbericht nach DRS 20 gibt, den man durchaus mal schauen sollte, ob das ein Grundsatz ist, den man auch für die IFRS übernehmen könnte oder sollte.
Dann hätte ich nur die Frage, weil ich es schlicht und einfach nicht weiß, wissen wir denn, dass das Skalierungsprinzip im HGB funktioniert oder im Lagerbericht? Also das ist genau wieder mein Punkt. Die Tatsache allein, dass wir es benennen, reicht ja noch nicht oder heißt ja noch nicht, dass jeder auch im Grunde genommen dann tatsächlich eine Abstufung vornimmt oder dass es diese Abstufung gibt. Haben wir da irgendeine Evidenz, dass das funktioniert oder Hinweise darauf, dass es nicht funktioniert und anders ausgestaltet sein sollte?
Die Studie ist in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse werden Ende August herauskommen und weitere Ergebnisse Ende des Jahres und weitere Anfang 2015.
Aber ich glaube, das ist ja genau die Informationen, die der ISB auch haben möchte. Er fragt genau, welche Aktivitäten sind zurzeit aktiv, beziehungsweise waren kürzlich abgeschlossen, die sozusagen den ISB-Staff und ISB auch an sich informieren könnten, dahingehend, was sozusagen beachtet werden müsste. Ja. Deshalb wäre da mein Vorschlag, dann auch den DS20 vielleicht nochmal etwas hervorzuheben, wo man auch eben gerade Änderungen zu den bisherigen Regelungen eingestellt hat oder eingesetzt hat. Dass natürlich dann die Ergebnisse noch ausstehen, ist natürlich was anderes, aber meines Erachtens schon informativ für den ISB. Wenn jetzt keine anderen Fragen zu der ASAP-Sitzung an sich vom Fachausschuss vorliegen, würde ich einfach zu dem zweiten Teil übergeben, nämlich diese Anfrage von ISB hinsichtlich Informationen, wie Wesentlichkeit sozusagen in den einzelnen Ländern ausgelebt oder gelebt wird, in dem Sinne, dass sie halt erfragen, ob es konkrete Entscheidungen oder Richtersprüche gibt in dieser Hinsicht, wie man sozusagen Wesentlichkeit beurteilen sollte. Ich glaube, hier wird die Frage insbesondere vor dem Hintergrund gestellt, dass gerade in Amerika sehr viele richterliche Entscheidungen schon sich auf den Wesentlichkeitsgrundsatz zurück oder beziehen. Die andere Frage ist eben auch, ob es zum Beispiel auch noch weitere Richtlinien gibt, wie man eben den Wesentlichkeitsgrundsatz beurteilen muss, also gerade von regulatorischer Seite. ob es eben auch akademische Studien gibt in den einzelnen Jurisdiktionen, die sich auch mit dem Wesentlichkeitsgrundsatz befassen, beziehungsweise auch, ob zum Beispiel auch von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften da auch gewisse Guidelines bestehen, wie man Wesentlichkeit beurteilt, beziehungsweise ob es zum Beispiel auch Unterschiede gibt zwischen dem Wesentlichkeitsgrundsatz für die Prüfung von Abschlüssen, beziehungsweise den Wesentlichkeitsgrundsatz nach IFRS, ob es da oder welche Unterschiede man da sieht, beziehungsweise ob es da andere Publikationen gibt, die sozusagen von Interesse sein könnten. Ich hatte jetzt persönlich angefangen, einmal die Literatur zu studieren hinsichtlich von Aufsätzen, die eventuell relevant sein könnten für das Thema. Bin aber noch nicht ganz zu Ende mit der Studie, würde aber da vorschlagen, da man eine Zusammenfassung meinerseits zu schreiben, was halt zumindest aus der Literatur vorhanden ist hinsichtlich Wesentlichkeit. Und meine Frage aber an den Fachausschuss, ob er auch jetzt hier noch andere Quellen sieht, wo man sagen könnte, die sollte man mit berücksichtigen, wenn man jetzt an den IASB sozusagen eine E-Mail bzw. ein Letter aufsetzt und da Informationen gibt. Also welche anderen Quellen würden Sie sinnvoll sehen, dass man hier sagt, also das sind noch andere Quellen, wo Wesentlichkeit stärker interpretiert wurde, die auch sinnvoll sind für den IASB-Staff, um überhaupt zu erfassen, ob es gewisse Unterschiede auch gibt in den einzelnen Jurisdiktionen, wie Wesentlichkeit erachtet wird. Also in dem Sinne meine Frage an den Fachausschuss, haben Sie noch andere Sachverhalte oder Quellen, die man hier herantragen könnte an den IASB in Sachen Wesentlichkeit?
Also mir ist dazu nichts bekannt. Es gibt natürlich relativ umfangreiche SEC-Guidelines, die aber im Grunde genommen mehr oder weniger Bright Lines sind. Zu der eingehenden Frage, gibt es eine andere Materiality für Prüfungszwecke als für Rechnungslegungszwecke, würde ich ad hoc sagen, nein. Denn bei der Prüfung ist zu beurteilen, ob das vermittelte Bild in wesentlichen Teilen im Grunde genommen halt kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild abliefert. Und genau das soll ja bei der Rechnungslegung im Grunde genommen auch gemacht werden. Das heißt, eine Information ist dann wesentlich, wenn sie im Grunde genommen geeignet ist, Entscheidungen zu beeinflussen. Und das wird dann der Fall sein, wenn im Grunde genommen das Bild verzerrt dargestellt wird. Also eigentlich sollte es natürlich nicht anders sein. Dass man in irgendeiner Form quantitative Aufgriffsgrenzen in der Prüfung verwendet, das ist sicherlich so. Sind diese standardisiert? Ich glaube, formal nein, implizit vielleicht dann schon eher. Gleichwohl greifen die natürlich nur rein quantitative Größen ab. Das heißt, man prüft im Grunde genommen, ob das Ergebnis oder das Eigenkapital oder die Höhe des Postens um einen Betrag von x abweicht oder um x Prozent abweicht von dem, was sich eigentlich ergeben würde und ob dieser Effekt halt wesentlich ist. Das Problem, was wir, glaube ich, heute in der Prüfung genauso haben, wie die Ersteller auch, ist festzustellen, wie man Materiality anhand von qualitativen Dingen prüfen könnte.
Die Frage, die ja der hier ist, beziehungsweise generell hier noch etwas mehr Farbe zu bekennen, wie man sozusagen Materiality auch in der Standardsetzung berücksichtigen sollte zukünftig. Deshalb ja, die Frage, welche andere Quellen kann man hier sozusagen noch eventuell als informativ oder als nützlich sehen, von deutscher Sichtweise, die man an den IASB herantragen sollte?
Zwei Quellen, eine sitzt in der 5. Etage, da können Sie nachfragen und dann auch beim IDW mal nachfragen. Gibt es Leute, die sich nur mit Auditing beschäftigen, die können Ihnen sagen, ob es in Deutschland unterschiedliche Sachen gibt. Die Frage wurde ja auch gestellt zum Vergleich zum IAASB. Wäre mir jetzt nicht bekannt, aber da gibt es Leute, die können aus der Pistole geschossen Ihnen das genau mitteilen. Da müssen wir nicht lange hier mutmaßen. Die beiden würde ich mal anzapfen. BaFin vielleicht. Und dann haben Sie, glaube ich, eine gute Zusammenstellung. Also ich fand das so lustig, diese anderen Sachen, die hier noch gefragt werden, haben Sie similar Concepts wie clearly trivial und so weiter? Also so weit würde ich es jetzt nicht treiben. Ich weiß nicht, was es da noch alles geben kann. Ich fand das sehr umfassend, auch hier die Frage. Also da wird wieder ein riesen Thema aufgemacht. Jetzt gehen wir doch mal in die Grundfesten. Was ist der Sinn des Lebens so ungefähr? Ja.
Also ich würde dann vorschlagen, die Quellen auch nochmal zu kontaktieren, dann letztendlich ein Schreiben aufzusetzen, wäre jetzt das Einverstanden der Fachausschuss, wenn man das sozusagen intern nochmal zirkulieren sollte, diese E-Mail, die man da anstrebt an den ISB, oder wie sollte mir kurz vorgehen, also als Umlaufverfahren nochmal kurz die Informationen kommunizieren an den Fachausschuss, was man sozusagen gedenkt zu kommunizieren, und dann, wenn da keine weiteren Einwendungen oder Einwand besteht, dass man das dann an den Cannon Street versendet.
Könnten vielleicht sogar zu dem ersten Teil, könnte das IWSA wahrscheinlich auch was zu sagen, Case Law, Securities Law, also wenn es irgendwelche Entscheidungen gab vom BFH oder so, wie auch immer, im Rahmen Bilanzierung, wie da Wesentlichkeit beurteilt wurde, das wird garantiert auch in irgendeinem Ausschussarbeitskreis nachgehalten.
Sollte man aber auch hier eine Trennung machen zwischen dem, was eventuell für die HGB bzw. Steuerrechtsprechung vorliegt, bzw. dem, was man eventuell aus IFRS. Meines Erachtens ist das Problem, dass man hier Wesentlichkeit aufpassen muss, dass es meines Erachtens je nach Zielsetzung der Rechnungslegung vielleicht durchaus unterschiedliche Auslegungen erfordert. Und deshalb wäre jetzt auch meine Frage, dass man da auch nochmal konkret dann den Sachverhalt auch an den ISB adressiert, dass wenn man halt eben auch gewisse Case Laws oder Richtersprüche zu Wesentlichkeit heranzieht, dass man da auch nochmal konkret darauf hinweist, dass es durchaus zumindest für Rechtsprechung, für HGB, dass da eine andere Zielsetzung besteht als die für IFRS.
Wenn man das so sagt, fange ich leicht an zu schmunzeln. Dann muss man auch sagen, dass auch die SEC-Dinge nichts mit IFRS zu tun haben.
Okay. Von meiner Seite jetzt keinen Punkt mehr zu adressieren.